Guten Morgen zusammen. Bevor wir mit dem nächsten heißen Thema weitermachen, bete ich noch mit uns. Ich danke dir, Herr, dass du wirklich unser Eckstein bist, dass du das Gebäude zusammenhältst und dass du auch der Abschlussstein bist, dass wir auf dir gegründet sind, aber dass du auch das Ziel bist. Wir streben zu dir hin. Wir werden einmal dir gleich sein, sagst du in deinem Wort. Und dafür danken wir dir. Und so bitte ich dich, dass du uns jetzt Segen und Gnade schenkst bei dem, was wir hören werden. Schenk mir Gnade zum Reden, dass ich dein Wort richtig auslege und uns allen Gnade zum Hören. Amen. Ja, wir befinden uns in der Themenreihe heißer Sommer, heiße Fragen. Hin und wieder ist er nicht so heiß, aber die Fragen sind schon immer ganz schön interessant. Und heute soll es gehen um, wie würde Jesus Herrn Donald T. aus A. begegnen? Kürzlich fiel mir ein kleines Heftchen in die Hand. Das habe ich bestimmt mal vor 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren gekauft und mal gelesen. Und das war ein Auszug aus einem Buch des amerikanischen Autors und ehemaligen Journalisten Lee Strobel. What Jesus would say to Madonna, Bill Clinton, Donald Trump. Und er hat damals garantiert nicht damit gerechnet, dass dieser Donald Trump einmal Präsident sein würde, also neben Bill Clinton da stand. Und zu dieser Zeit war Donald Trump ein Synonym für Erfolg und Reichtum, für sein Streben danach, das Erreichen des Erfolgs, das Verlieren des Erfolgs, das er mal hatte, und sein erneuter Versuch, den Erfolg wieder zu erreichen, gegen jeden Widerstand. Also seine Devise ist ja immer, niemals aufgeben. Ja, und er ist nach wie vor Multimilliardär, und seit einem halben Jahr, das hätte keiner geglaubt, ist er sogar der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber darum soll es ja nicht gehen. Nun kam also zu dem großen Erfolg die Macht noch dazu, die lasse ich aber auch mal hinten anstehen. Ich habe mich gefragt, wie und wo würde Jesus wohl Donald Trump begegnen? Würde er auf eine offizielle Einladung in das Oval Office warten oder sich in seinen Trump Tower in New York einladen lassen und da auf der Couch ihm gegenüber sitzen? Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach sagen würde, Donald, komm, lass uns einen Spaziergang machen durch den Central Park. Mach mal Pause, geh mal mit mir und lass uns auch mal miteinander reden. Er würde sich Zeit für ihn nehmen. Er würde ihn fragen, wie es ihm geht mit all den vielen Herausforderungen und den großen Herausforderungen als erster Mann der größten Weltmacht. Und er würde ihm aufmerksam zuhören, so wie er jedem Menschen aufmerksam zuhört, und würde ihn erstmal reden lassen. Aber im Verlauf des Gespräches würde er sicherlich auf den Punkt Erfolg kommen. Er würde ihn irgendwie berühren, weil der doch eine zentrale Rolle im Leben des Donald Trump spielt. Er kam als wohlhabender Mann aus einem wohlhabenden Elternhaus, hat eine gute Ausbildung genossen, und dann hat er ein kleines Startkapital seines Vaters bekommen von circa 1 Million Dollar. Das heißt ja immer so schön, die erste Million ist die schwierigste, die anderen sind nachher völlig easy. Und die hat er dann gewinnbringend investiert in Immobilien und wurde dann ganz schnell zu einem der erfolgreichsten Manager oder Unternehmer der Vereinigten Staaten. Im Lauf der Jahre erlebte er Dutzende Fehlschläge, und irgendwann auch nach 15 Jahren Business kam dann der totale Rückschlag, eine milliardenschwere Schuldenlast bedrohte ihn und ein Rettungspaket verschiedener Banken und alle möglichen Tricks, die er so, genau weiß ich das ja auch nicht, aber die haben ihn dann wieder ganz nach oben gebracht durch Immobiliengeschäft, also gib niemals auf. Jesus hat sich sehr intensiv mit den Reichen seiner Zeit auseinandergesetzt und hat sie ermahnt, weil er weiß, welche Gefahren da lauern. Und so soll es jetzt im Prinzip um das gehen, wofür der Name Donald Trump steht, um Erfolg. Wer erfolgreich sein will, muss Geld oder Macht haben, am besten beides. Eins seiner Bücher trägt den interessanten Titel, wie man reich wird, Ansichten eines Multimilliardärs. Und die Frage taucht da auf, die Frage, wie man Brot backt, wird am besten von einem Bäcker beantwortet. Die Frage, wie man Geld macht, am besten von einem Milliardär. Und dann hat er so ein paar Erfolgstipps, wie denke groß, lebe groß. Pflege dein Ego, engagiere eine großartige Assistentin, bitte zum richtigen Zeitpunkt um eine Gehaltserhöhung und so weiter und so weiter. Was ist Erfolg? Erfolg ist ja eigentlich zunächst mal nur das Erreichen selbstgesetzter Ziele. Das können einzelne Menschen sein, das können Unternehmen sein. Ich habe mir vor ein paar Wochen auch ein Ziel gesetzt. Ich habe mir vorgenommen, ich fahre mal mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ein paar Dienstage hintereinander ist mir das gelungen, 3 Dienstage. Mit allem, was dazugehört, früh aufstehen, 4:15, früh los, normalen Arbeitstag bewältigen und dann abends so kurz vor 7 zu Hause sein. Und ich war da richtig erfolgreich. Und Ziele können materieller Art sein, Einkommen, Finanzen, aber auch immaterieller Art wie Anerkennung. Und ich habe total viel Anerkennung bekommen von meinen Arbeitskollegen. Die sagten, oh, das würde ich ja nie machen, das könnte ich nicht, so früh aufstehen und dann auch noch so viele Kilometer fahren. Und die waren also richtig stolz auf mich und ich habe Anerkennung bekommen. Also ich habe einen richtigen Erfolg gehabt, würde ich sagen. Aber wenn man es mal ganz genau nimmt, das Wort Erfolg von dem Verb erfolgen ist im Prinzip eine ganz primitive Sache. Es erfolgt etwas, also der schicksalhafte Verlauf von Ereignissen und Handlungen. Erfolg ist die Summe richtiger Entscheidungen. Aber in unserer Gesellschaft ist genau genommen Erfolg doch traditionell eher stark mit viel Geld verdienen verbunden. Und das war auch immer Trumps Einstellung gegenüber Geld. Es ist ein Gradmesser des Lebens für ihn und das scheint auch heute noch so zu sein. Und ich muss zugeben, wenn ich über Erfolg oder erfolgreiche Menschen nachdenke, dann denke ich auch immer, ja, das müssen Leute sein, die richtig viel Geld verdienen, die sich einen super Lebensstandard leisten können, denen es richtig gut geht, die sich eine Segeljacht vielleicht leisten können, die 2, 3 verschiedene Wohnungen an wunderbaren Orten in der Welt haben und mindestens 3-mal im Jahr in Urlaub fahren. Das ist ein erfolgreicher Mensch. Und die vielleicht auch nicht einfach auf 1.000 Euro gucken brauchen. Während bei uns vielleicht jeder doch schon mal guckt, ob er, was er mit 5 Euro macht, ob er die einfach immer so leichtfertig ausgibt. Da ist jeder natürlich unterschiedlich gestrickt. Aber finanzieller Erfolg ist doch das ultimative Ziel, dem man trickreich und rücksichtslos alles opfern sollte. Oder? Seid ihr anderer Meinung? Menschen streben nach viel Geld und Besitz, um sagen zu können, das muss es sein, was Erfolg im Leben bedeutet. Wäre ich jetzt ein Pastor, dann würde von mir erwartet, dass ich sage, mit Geld kannst du kein Glück kaufen. Geld gibt dir keine wirkliche Befriedigung. Aber unsere Pastoren würden das auch nicht sagen. Ist es so? Offensichtlich kann man mit Geld doch schon ein gewisses Glück kaufen und kann sich auch einige Erfüllung schenken, kann sich viele Freiheiten leisten. Geld kann das Leben sehr viel angenehmer machen. Es gibt einen amerikanischen Sänger und Komiker, der hat mal gesagt, ich bin reich und ich bin arm gewesen. Reich sein ist besser. Das Problem mit dem Geld liegt nicht darin, dass es einem keine Befriedigung geben würde, sondern gerade, dass es das tut. Aber es befriedigt nur die Menschen, die genau mit diesem Niveau zufrieden sind, nämlich mit dem Niveau, auf dem Geld das höchste Glück bedeutet. Man betrügt sich gewissermaßen selbst, nämlich um eine tiefere und bedeutsamere oder bedeutungsvollere Art von Erfüllung. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, da hat man festgestellt, dass Menschen, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten als erfolgreich einzustufen sind, häufig ihr Leben als leer und sinnlos empfinden. Und es gibt nicht wenige sehr erfolgreiche Menschen, die auch an so einen Punkt kommen, wo sie alles hinschmeißen, aus dem Berufsleben aussteigen und sagen, ich will mich selbst finden, ich will den Sinn erkennen meines Lebens. Sie hatten sich der Illusion hingegeben, sie seien erfolgreich, weil die Gesellschaft, in der wir leben, die Kriterien so setzt und sagen, ja, wenn du das und das erreicht hast, dann bist du erfolgreich. Aber irgendwie hatten sie eine Ahnung, dass echter Erfolg doch noch etwas mehr sein müsse. Und genau so ist es auch. Gott hat den Menschen nämlich mit einem ausgeprägten Verlangen nach Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Der Mensch ist ein Beziehungswesen, das ist unterschiedlich ausgeprägt bei uns Menschen. Aber die Seele des Menschen sucht nach Befriedigung und so stellt sich die Frage, ist unser Leben reich an Sinn, an Aufgaben und Herausforderungen, die nicht damit zu tun haben, viel Geld und Materielles anzusammeln? Wie reich sind wir in Bezug auf Gott? Und jetzt stelle ich die Frage, wie denkt wohl Jesus über Erfolg und Reichtum? Aus einem interessanten Buch von Heiner Geißler, der ist jetzt nicht mehr so in den Medien präsent, CSU-Politiker, ist glaube ich auch schon über 80, jetzt nicht mehr so aktiv in der Politik, der hat mal vor vielen Jahren ein Buch geschrieben, was würde Jesus heute sagen? Und da hat er einige herausfordernde Bibelstellen zitiert und die erste aus Lukas 12, Vers 15. Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, Geiz, denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch ein großes Vermögen anhäuft und im Überfluss lebt. Und Jesus erzählt diese, er spricht mit Leuten in dem Zusammenhang, wo er das Beispiel eines reichen Mannes erwähnt, der reiche Kornbauer, das sagt euch bestimmt was. Jesus erzählt die Geschichte eines Mannes, der überlegte, wie er seine riesengroße Ernte, die er in dem betreffenden Jahr hatte, unterbringen sollte. Er ließ dann seine alten Scheunen abreißen und baute wesentlich größere, um das Getreide und die anderen Vorräte da unterzubringen. Und er sagte sich, mit dem großen Vorrat, der wird viele Jahre reichen, da kann ich mir ein gutes und flottes Leben machen. Und Jesus konfrontiert diesen Mann in dieser Erzählung mit der einfachen Frage, was wird denn aus deinem ganzen Reichtum, wenn du vielleicht schon heute Nacht stirbst? Wer kriegt dann all das, was du an Reichtum angehäuft hast? Der reiche Mann, Jesus nennt übrigens solche Leute, die so denken, er nennt sie Narren. Menschen, deren Gier nach Geld ihr Gehirn zerfrisst. Narren sind dumme Leute. Der reiche Mann verschwendet überhaupt keinen Gedanken daran, etwas abzugeben von seinem großen Überfluss. Sein Konto konnte nicht fett genug sein, er dachte nur an seinen Genuss. Und für Gott und seine Mitmenschen war in seinen Plänen kein Platz. Und so sind Menschen, die auf der finanziellen Überholspur sind, heute vielleicht, die würde Jesus heute vielleicht so ansprechen, würde ihnen den Rat geben, begnüge dich nicht mit der Illusion des Erfolgs. Geld ist in Ordnung und man braucht's. Jesus hat das ja auch nicht abgeschafft, aber Geld ist einfach nicht die Währung, in der du Befriedigung für deine Seele kaufen kannst. Und du bist garantiert mit einem Verlangen nach Befriedigung der Seele geschaffen. Und Jesus hat moralisch gesehen das Kapital entwertet oder das Geld entwertet, hat ihm die Funktion zugeordnet, die sie auch in einer modernen Ökonomie hat, nämlich es hat dem Menschen zu dienen und nicht den Menschen zu beherrschen. Das ist die Funktion von Geld. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit wird das dann zurückkaufen, heißt es in Matthäus. Und so könnte Jesus zu diesem Donald Trump sagen, du weißt, wie es ist, die ganze Welt zu gewinnen. Du weißt auch, wie es ist, beinahe alles zu verlieren. Du hast gesehen, wie unsicher Wohlstand sein kann. Falle nicht länger auf diesen Mythos herein, dass alles das ist, was Erfolg bedeutet. Versuche tiefer zu gehen. Und die echte Testfrage an den Erfolg lautet, findet deine Seele Befriedigung oder Erfüllung? Und ich glaube, Jesus würde Donald Trump anbieten, ihm zu helfen dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass um Donald Trump herum eine ganze Menge tiefgläubige Christen sind, die genau das auch tun, die ihm gute Ratschläge geben, die vielleicht für ihn beten oder die sicherlich für ihn beten und die ihm genau das sagen, pass auf mit dem Erfolg. Und ich glaube, das sollten wir auch tun, nicht mit ihm reden oder da kommen wir wahrscheinlich nicht zu oder Ratschläge zu geben, das könnten wir tun, aber für ihn zu beten, statt sich an all dem schlechten und negativen Gerede zu beteiligen, was es gibt. Die Presse ist ja voll, die Nachrichten sind voll von Botschaften über Donald Trump, was man da halt wiedergefunden, rausgefunden hat. Aber er hat natürlich den Menschen auch eine riesen Angriffsfläche geboten während seines Wahlkampfs, indem er sich auf unmögliche Weise über Menschen ausgelassen hat, über ganze Völkergruppen, über Nationen geäußert, sie beleidigt, sie erniedrigt hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns daran beteiligen sollen. Wir Christen sind natürlich auch in der Gefahr und sind nicht davor geschützt, automatisch schlecht über Politiker oder über einflussreiche Menschen zu reden, wenn man das mitkriegt in den Nachrichten, was die tun. Aber ich glaube, wir sind ganz klar aufgefordert, das sagt uns die Bibel, betet für die Obrigkeit. Betet für diesen Menschen, dass er zur Einsicht kommt und das schlechte Reden, da wollen wir uns gar nicht dran beteiligen. Das machen die anderen schon. Und jetzt möchte ich mal ein paar Gedanken zu dem Punkt nennen, die Falle des Erfolgs. Menschen, die sich einseitig auf Karriere fixieren, auf das Streben nach Reichtum, Geld, Materiellem, die fangen an, langsam ihre Ehepartner, wenn sie denn verheiratet sind, oder die Kinder aus ihrem Leben auszuschließen. Die Beziehung zur Familie, die Beziehung zu Freunden baut immer mehr ab. Mehr und mehr spielen Kollegen, Kunden oder irgendwelche Menschen, die eine Beziehung auf besondere Weise zu einflussreichen Menschen haben wollen, eine Rolle. Sie arbeiten mehr und mehr unter immer größerem Druck, verbringen weniger Zeit mit Kraft zu tanken oder Auszeiten zu nehmen. Sie geben die Mitgliedschaft im Fitnessclub auf und wenn sie noch Sport treiben, dann nur, weil sie da Kunden treffen, neue Geschäfte machen wollen, neue Kontakte zu knüpfen. Die Gesundheit beginnt zu leiden. Sie nehmen sich kaum Zeit, allein zu sein, über ihr Leben nachzudenken, sich vielleicht mit den dunklen Seiten ihres Lebens zu beschäftigen. Und schließlich werden sogar die Menschen aus ihrem Gesichtsfeld gedrängt, die vielleicht ihnen nochmal einen Tipp geben würden oder eine ehrliche, offene Rückmeldung. Und logischerweise spielt auch Gott irgendwann keine Rolle mehr, wenn er denn vorher eine gespielt hatte. Er wird auch aus dem Leben vertrieben und sie werden sich keine Zeit nehmen zum Bibellesen oder zum Beten oder in ein Gesprächs- oder einen Bibelkreis zu gehen oder einen Hauskreis zu gehen oder sich in irgendeiner Form Gott konkret oder Gottes Führung konkret auszusetzen. Irgendwie kommt man ja auch ohne Gott klar. Erkennt ihr die Falle, in die die Menschen sich hier begeben, die Falle, die sie sich selbst stellen? Sie isolieren sich von allen liebevollen Beziehungen und fürsorglichen Beziehungen. Sie verlieren allmählich die Verbindung zu sich selbst und gehen ihren Weg ohne Gott, machen sich ihre eigenen Gesetze, sind abgeschnitten von ehrlicher Kritik, geraten in einen Trott oder lassen sich auf irgendwelche riskanten Abenteuer ein und überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten. Das gehört auch noch dazu. Und irgendwann schnappt eine dieser Fallen zu und es kann verheerende Folgen haben, bis hin zu Selbstmord, wenn sie keinen Sinn mehr sehen. Aber ich schätze, wir sind alle in irgendeiner Weise gefährdet, in eine der genannten Fallen zu tappen, solange wir nicht darauf achten, dass Erfolg nach dem Plan Gottes zu suchen ist. Er hat nämlich einen Plan für uns, der unser Leben ins Gleichgewicht bringt, der es im Gleichgewicht hält. Und Gottes Wort beschreibt das auf vielfältige Weise, dass es möglich ist, wie es gelingen kann, eine Balance zu finden zwischen in sich gehen, Erholung, Arbeit und Engagement und Erfolg suchen. Man redet ja heute viel von der sogenannten Work-Life-Balance, wo es darum geht, das Arbeits- und Privatleben irgendwie in Einklang zu bringen. Und ich schätze, wer sich nicht aktiv und bewusst darum bemüht, ein Leben auf dem Konzept aufzubauen, dass Gott die Ehre gibt, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit vielleicht in eine oder andere Falle hineingeraten. Da wir in einer Zeit leben, einer Kultur, die so aus dem Gleichgewicht und aus den Fugen geraten ist, ist es, glaube ich, sehr gefährlich, sodass wir leicht ins Wanken geraten können und das gewisse Gleichgewicht verlieren. Ich habe eine interessante Aussage gelesen von zwei Managementberatern aus den USA, Nancy Austin und Tom Peters. Die haben sich die Frage gestellt, ist es möglich, alles zu haben, ein voll befriedigendes Privatleben und ein voll befriedigendes Arbeitsleben und sind zu der Antwort gekommen, nein. Ich könnte wetten, es gibt natürlich genug Erfolgs- und Karriereberater, die alle sagen, das kriegt man alles hin, ihr müsst nur so und so und mit Gott kriegt man sowieso alles hin. Aber ein Erfolg, der unsere Familie und unser körperliches und seelisches Wohlergehen als Opfer verlangt, ist garantiert eine Falle, die, wenn sie zuschnappt, uns zerstören wird. Und so würde Donald Trump vielleicht von Jesus konfrontiert, dass Jesus zu ihm sagen würde, ich habe einen Spielplan für dein Leben, das funktioniert, wenn du mich an die erste Stelle setzt und an die zweite dann erst, Familie oder andere Beziehungen und wenn du das Leben im Gleichgewicht hältst, während du nach Perfektion und Erfolg suchst. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Aussage, die hat ja nur die Presse und die Medien haben die ja genügend verteilt, Donald Trumps Spruch, America first. Ich würde dem entgegensetzen, Jesus first. Jesus zuerst. Das wäre vielleicht ein guter Rat für ihn. Und den wird Jesus garantiert ihm, oder den wird er ihm ganz bestimmt sagen. Den sagt Jesus jedem von uns. In der Bibel steht ja häufig das Wort gelingen. Was wird in der Gute-Nachricht-Bibel meist mit Erfolg übersetzt. Aber ich finde gelingen viel besser. Und ich habe da so Männer vor Augen in der Bibel, bei denen das beschrieben wird. Sie hatten Gelingen in allem, was sie taten. Da können wir Josef aufzählen, Josua, David, Salomo, eine Reihe von Leuten, deren Leben gelungen ist, weil sie sich auf den Plan Gottes eingelassen haben. Mir persönlich gefällt Gelingen auch viel besser als erfolgreich sein. Ich würde zum Beispiel auch sagen, mir ist es gelungen, dass ich da zur Arbeit gefahren bin mit dem Rad und nicht, ich war erfolgreich und bin zur Arbeit gefahren. Also käme mir irgendwie gar nicht so in den Sinn. Und dazu fiel mir ein, dass ich ein Buch mal gelesen hatte des Psychiaters und Psychotherapeuten Manfred Lütz, der hat ein Buch geschrieben, Unvermeidlich glücklich werden. Und er hat darin geschrieben, dass er seinen Töchtern, als die 16 und 18 wurden, ganz ausdrücklich nicht geraten hat oder nicht Erfolg gewünscht hat. Weil er meint, Erfolg sei im Leben nicht so wichtig. Er wünschte ihnen vielmehr, dass sie ihre Fähigkeiten mit Engagement einsetzen sollten, dass sie anderen Menschen helfen und Verantwortung übernehmen sollten. Ob das Erfolg hätte, sei nebensächlich. Erfolg hänge doch sowieso von so vielen Zufällen ab. Von Sympathie und Antipathie, vielleicht von der ersten zur Verfügung gestellten kleinen Million als Vorschuss, vom geeigneten oder falschen Ort, von dem richtigen oder falschen Zeitpunkt, von den Fähigkeiten, die man hat oder eben nicht hat und die man vielleicht mit allen möglichen Bemühungen überhaupt nicht bekommen wird, die Fähigkeiten. Es sei denn, man liest die entsprechenden Erfolgs- und Karriereberater, die würden uns das schon sagen. Für all das hat man keine Verantwortung, man kann vieles nicht ändern. Und so nennt er in seinem Buch auch noch ein Beispiel, wenn ihr fleißig für eine Klassenarbeit in der Schule gelernt habt. Also sind ja auch ein paar Schüler hier unter uns. Wenn ihr also fleißig gelernt habt und dennoch eine schlechte Note nach Hause bringt, je nachdem wie hoch das Anforderungsprofil zu Hause ist, kann ja unterschiedlich sein, dann ist das in Ordnung. Ihr könnt damit zufrieden sein, wenn ihr nicht faul wart. Ja, was heißt das schon? Was heißt es schon? Wenn ich dann die super Noten nicht bekomme, dann kriege ich nicht vielleicht eine 1,1 als Abi-Schnitt und kann nicht Medizin studieren. Vielleicht nur 2,5. Aber trotzdem werde ich ein gelingendes Leben haben können. Es ist doch nicht davon abhängig. Ein gelingendes Leben ist nicht zwingend ein erfolgreiches Leben. Und mein Gebet für meine Kinder ging eigentlich auch immer in dieselbe Richtung. Das habe ich neulich mal meiner Tochter am Telefon gesagt. Und dann sagt sie, aha, jetzt weiß ich es, warum. Ich habe also immer gebetet. Ich habe nicht bewusst auch nicht für Erfolg gebetet für meine Kinder. Also unter den Vorzeichen, wie ich das jetzt erklärt habe. Sondern ich habe gebetet, dass sie an Jesus festhalten, dass ihre Beziehung zu Jesus immer intensiver wird, dass sie aufrichtig und wahrhaftig sind, dass sie hilfsbereit sind, Menschen zu helfen, dass sie Verantwortung übernehmen und dass sie ein Leben führen, wo sie wirklich Freude haben und zufrieden sein können, aber bewusst nicht Erfolg. Und das hat mich von daher so angesprochen, was dieser Manfred Lütz geschrieben hat. Und ich finde, die haben bis jetzt ein gelingendes Leben und ich beobachte das und bete weiter. Ich bete jeden Morgen, bete ich für meine Kinder. Auch schon, die sind ja schon mehr als 10 Jahre aus dem Haus. Aber das ist eine richtige Tradition geworden und ich freue mich da richtig drüber, wenn ich dann immer mal wieder was höre, wie läuft's gerade so. Und ein gelingendes Leben, das wünsche ich mir für uns alle. Und Jesus, oder jeder hat seine eigene Definition natürlich von Erfolg. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ein gelingendes Leben im biblischen Sinn, da gibt es einen Mann in der Bibel, der ein totaler Fachmann ist. Das ist der Salomo. Und der, bevor ich jetzt diese Stelle euch zeige, die ich zitieren will, noch einen kurzen paar Gedanken zu diesem Salomo, weil das hat mich so fasziniert. Salomo war ein ganz junger König. Sein Vater David war gestorben und dann hatte er einen Traum in der Nacht und Gott sagt, bitte, was du haben willst von mir. Und dann bittet dieser Salomo im Traum, ich möchte ein Herz, das auf deine Weisung hört. Ich bin noch so jung, ich habe keine Ahnung wie mein Vater David und ich weiß gar nicht, wie ich das Volk da regieren soll. Und er bittet um ein weises Herz. Und im Traum gewährt ihm der Herr dann diese Bitte und sagt, das bekommst du alles. Und du bekommst so viel Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir gehabt hat und wie kein Mensch nach dir haben wird. Und weil du das gebeten hast, um Weisheit und Verstand, dann schenke ich dir das andere auch noch alles. Weil du nicht um langes Leben, um Reichtum und vernichte meine Feinde, dann schenke ich dir das auch alles noch. Du kriegst Reichtum und hohes Ansehen. Und wenn du meine Gebote befolgst, dann kriegst du auch noch ein langes Leben. Und dann denke ich, das ist ja unglaublich, was der diesen Salomo gesagt hat. Und dieser Salomo schreibt in den, jetzt komme ich durcheinander, jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir? Das ist eigentlich zu klein hier für mich, das ganze Ding. Wir sind jetzt bei den Sprüchen 3. Ich habe die Sprüche bestimmt schon zigmal gelesen in meinem Leben. Aber ich habe sie noch nie mit so einer Begeisterung gelesen wie gestern Abend, als ich die Predigtseiten hier nochmal durchgeforstet habe. Da hat mich das so ergriffen, was der Sprücheschreiber und Prediger Salomo in diesem Kapitel 3 sagt. Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe. Behalte meine Anweisungen im Gedächtnis. Dadurch sicherst du dir ein langes und erfülltes Leben. An Liebe und Treue zu anderen soll es bei dir niemals fehlen. Schmücke dich damit. Und das ist mein Einsatz. So, ich habe von meiner Frau gelernt, das muss man so machen. Und schon ist man dran. Schmücke dich damit. Wie mit einer Halskette, das fand ich so ein geniales Bild. Weil das soll nämlich nicht im Verborgenen bleiben. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu dem Nächsten und die Treue zu Gott und in allem, was wir tun, das soll sichtbar sein für jeden Menschen wie die Halskette. Seht ihr alle, dass ich eine Halskette um habe hier? Das ist so genial, was der Salomo hier beschreibt. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier bin. So. So findest du Beifall und Anerkennung bei Gott und den Menschen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst. Bleib allem Unrecht fern. Das ist die Medizin, die dich rundum gesund erhält und deinen Körper erfrischt. Eine Rundum-Medizin, ich meine, wo kriegt man sowas? Für Geist, Seele und Leib. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen. Nur hat keiner von uns zu Hause Kornspeicher, bin ich überzeugt, außer Henry vielleicht noch. Hast du noch einen Kornspeicher? Nee, auch nicht mehr. Also keiner wahrscheinlich. Und Weinfässer, höchstens Weinflaschen. Aber volle Kornspeicher und volle Weinfässer, das heißt, ihr seid rundum versorgt mit allem, was ihr braucht. Wein und Korn, was braucht's mehr? Dann habt ihr alles. Das ist besser als jedes Programm, was uns ein Karriere- oder Erfolgstrainer sagen könnte. Als jedes Buch über reich werden, erfolgreich sein. Das ist nämlich ein ganzheitliches Erfolgskonzept. Für Geist, Seele und Leib eine Rundummedizin zu haben. Hier kommen Komponenten dazu, die nämlich in keiner säkularen Literatur zu finden sind. Nämlich schmücke dich mit Liebe und Treue, liebe deine Nächsten, aber auch deine Feinde und deine Konkurrenten. Während die Erfolgsleute, klassisch gesehen, die sehen lieber zu, dass sie ihre Gegner oder Mitspieler aus dem Weg räumen. Ehre den Herrn, bring ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Gib großzügig, sei verschwenderisch für die Sache Gottes mit dem Ergebnis, dass du den vollen Segen im Überfluss bekommst. So ist Gott. Das ist also ein dermaßen gutes Erfolgskonzept, was wir hier von dem Salomo haben. Wenn wir das befolgen, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und jetzt bin ich von jetzt. Habt ihr noch ein paar Minuten? Ich würde nämlich gern noch was zum Thema Arroganz und Stolz sagen, weil da schätze ich mal, dass Jesus den Donald Trump auch nicht rauslassen würde. Er würde ihn zu diesem Thema ansprechen, weil Hochmut und Stolz genau die Eigenschaften oder das sind, was erfolgreiche Menschen zu Fall bringt, wodurch sie verdorben werden. Wenn Menschen sagen, der Zweck heilt jedes Mittel. Wenn Menschen sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, für meine Ziele zu lügen, zu betrügen, zu beleidigen. Hauptsache, ich gewinne und ich habe Erfolg. Donald Trump hat sich mal selbst als einen Zyniker im Geschäft voller Haie bezeichnet. Und hat gesagt, ich bin der gemeinste Mensch. Wenn Sie Feinde haben, müssen Sie sie zerstören. Seine Devise, ich lebe nur für mich selbst. Und auf die Frage, er wurde mal natürlich häufiger gefragt, wem er denn seinen Erfolg zu verdanken habe, sagt er, meiner Intelligenz, meiner Cleverness, meinem positiven Denken. Dankbarkeit gegenüber Gott oder Menschen, Fehlanzeige. Und diese Sichtweise ist nicht neu. Die gibt es schon lange in der Bibel. Die finden wir schon im Alten Testament. Wenn wir nämlich im 5. Mose schauen, da wird dem Volk Israel sehr deutlich gesagt, werdet nicht übermütig. Wenn es euch gut geht, wenn ihr reichlich zu essen habt und in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all euer Besitz sich vermehrt, vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Dann heißt weiter, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer Hände Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Und er hat es getan, weil er zu den Zusagen steht, die er euren Vorfahren gegeben hat, wie ihr das heute sehen könnt. Gott hat es gemacht. Und es passiert ganz schnell, dass Menschen undankbar werden und sich das alles selbst zuschreiben. Und ich ende mit einem sehr nachdrücklichen Rat, den Paulus, um auch nochmal in das Neue Testament zu springen, den Paulus seinem geliebten Sohn im Herrn und seinem treuen Mitarbeiter Timotheus sagt. Und ich glaube, wenn hier steht, den Reichen musst du unbedingt einschärfen. Wir leben in einem Land, wo wir auch alle doch ganz schön reich sind. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich würde mal sagen, wir können uns da alle zuzählen, wenn Timotheus hier von Paulus angesprochen wird. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, dass sie sich nichts auf ihren irdischen Besitz einbilden oder ihre Hoffnung auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns reich beschenkt mit allem, was wir brauchen. Sage ihnen, dass sie Gutes tun sollen und gern von ihrem Reichtum abgeben. Sie sollen freigebig und großzügig sein, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre und ewige Leben zu gewinnen. Das ist das, was uns hilft, Schätze zu sammeln im Himmel, die nicht von Motten und Rost gefressen werden. Das ist eigentlich erfolgreich sein im biblischen Sinne oder ein gelingendes Leben zu haben. Und das möchte ich uns allen zurufen, dass wir immer daran denken, wer der Geber aller guten Gaben ist, wer uns das alles geschenkt hat oder die Fähigkeiten und Möglichkeiten geschenkt hat, erfolgreich zu sein und Segen zu haben. Ich bete zum Abschluss.